Ja, das ist das Thema. Wir haben schon das Lied gesungen. Das passt sehr gut dazu. Auch die Geschichte, Martin, die du gelesen hast. Das Thema ist ein Leben für Gott, Jesus begegnen. Und der Bibeltext steht in Römer 12, die Verse 1 und 2. Wir können das hier vorne mal mitlesen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der Bibeltext bleibt hier vorne stehen, das heißt, ihr könnt dann immer so ein bisschen verfolgen, wir gehen den so durch in der Predigt. Wir hatten letztes Jahr in Kasachstan, ich bin ja öfter in Kasachstan, und wir gehen dort mit einem Optikerteam hin und versorgen Menschen mit einer Brille, also wir machen Sehtests, die sich das nicht leisten können. Und wir hatten ein besonderes Erlebnis in der Hauptstadt in Astana. Da kam ein Moslem mit seinem Freund, also ein Kasache, ein gläubiger muslimischer Kasache. Der hatte starke Probleme mit seinen Augen, der sah jeden Tag schlechter und er dachte, dass er erblinden würde, war schon fast panisch, und er war noch 2 Tage zuvor in Moskau gewesen bei einem Spezialisten und bei einem Augenspezialisten, und der konnte ihm aber auch nicht helfen. Dann kam er zurück nach Astana, wo er lebte, und hörte, dass da ein deutsches Team ist, und dachte, wir könnten ihm helfen. Er kam dann zu uns, aber unsere Optiker konnten ihm auch nicht helfen. Aber wir haben gesagt, wir können für dich beten. Und dann haben wir ihm erklärt, wie wir das so machen und zu wem wir beten, und ihn gefragt, ob er das möchte. Und er war in so einer großen Not, dass er zustimmte. Und wir haben dann im Namen Jesu für ihn gebetet. Und dann sagte er nach diesem Gebet, er wäre zum ersten Mal in seinem Leben Jesus begegnet, in diesem Gebet. Das war so ein Gänsehautmoment, was viele Muslime erleben, wenn sich Gott ihnen offenbart. Und die Geschichte der Gemeinde Jesu in Kasachstan ist sehr jung, wenn die so ihre Geschichte erzählen. Die meisten sind in den 90er Jahren zum Glauben gekommen, dann waren das immer so übernatürliche Begegnungen. Und wir können jetzt schon prophezeien, auch bei diesem Mann, dass da etwas in Bewegung kommt. Ja, da ist eine Dynamik, wenn Jesus ihm begegnet. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir kommen von Ostern her, und da haben wir das ja auch gesehen, dass, nehmen wir Thomas, der Jesus berühren musste, bevor ihm die Augen aufgingen und er Jesus als den auferstandenen Herrn wirklich erkannt hat. Oder denken wir an Maria Magdalena, da war es ja so, dass Jesus ihren Namen rief. Ja, sie hat ihn auch nicht erkannt. Und da fand dann diese Begegnung statt. Plötzlich erkennt sie ihren Herrn und sagt, Rabuni. Oder wir sehen das bei den Emmaus-Jüngern. Erst als er mit ihnen nach Hause kam, als er das Brot nahm und dankte und brach, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Da begegneten sie dem auferstandenen Herrn. Und auch nachher am See Genezareth mit den Jüngern, da war es dann Johannes, der Petrus und auch die anderen Jüngern haben Jesus nicht erkannt. Und Johannes sagt, es ist der Herr. Und es fand diese Begegnung mit dem Auferstandenen statt. Also diese Begegnung mit dem Auferstandenen, die haben wir wahrscheinlich auch alle in irgendeiner Form erlebt, aber auch sehr unterschiedlich, dass Jesus uns begegnet ist, dass wir etwas verstanden haben. Meine Frau und ich haben mal 2 Jahre in Kanada gelebt und dort für Neues Leben gearbeitet. Und wir waren jetzt vor 2 Jahren nochmal dort, weil wir viele Freunde dort haben und haben das mit einer schönen Urlaubsreise verbunden. Und das war da im Westen von Kanada, in British Columbia und in den Rocky Mountains, in Alberta. Und wir haben immer wieder auch Bären gesehen. Und ich sagte dann eines Tages, also damals, Ich sagte dann während unseres Urlaubs vorletztes Jahr zu meiner Frau, wir gucken mal, ob wir einen Bären finden. Und dann sind wir von der Straße abgefahren in so einen Feldweg rein und so ein bisschen berghoch. Und siehe da, ungefähr nach einem Kilometer oder so, war da ein schöner Schwarzbär direkt mitten auf dem Weg. Den hat Gott da wahrscheinlich hingeschickt, weil wenn man einen Bären sucht, findet man normal keinen. Aber wir haben ihn tatsächlich gefunden. Und alle Touristen, die da hinfahren, in die Rocky Mountains zum Beispiel, die wollen Bären sehen. Und die sind absolut fasziniert von diesen Bären. Also eigentlich wollen alle Bären sehen, aber niemand möchte einem Bären begegnen. Das ist ein großer Unterschied, ja? Ob man einen Bären in sicherer Entfernung sieht und sich darüber freut, über dieses Tier, oder ob man einen Bären in freier Wildbahn begegnet, vielleicht sogar mit seinen Jungen oder so, das kann sehr gefährlich werden. Auf alle Fälle kommt da eine unglaubliche Dynamik in Gang, auf beiden Seiten, wenn man einem Bären ungewollt begegnet. Und ich möchte das gerne mal auf unseren Glauben übertragen. Wir sind ja alle fasziniert und begeistert von Jesus und finden das alle ganz toll. Wir feiern nachher zusammen das Abendmahl und wir sind vielleicht auch mit ganzem Herzen dabei. Aber ich denke, es ist nochmal ein Unterschied, ob wir wirklich dem Herrn begegnen wollen. Denn Gott ist ja auch nicht zahm. Es kann ja auch gefährlich sein, ihm zu begegnen. Er ist zwar gut, aber es verändert unser Leben. Es setzt eine Dynamik in Gang. Und ich merke das bei mir und auch bei anderen, dass wir oft so gerne einen Sicherheitsabstand einhalten. Ja, weil wenn Gott uns so nahe kommt und so in unser Leben hineinspricht, dann passiert immer etwas. Dann geschieht irgendwie Veränderung, Erneuerung und so weiter. Und die Frage ist, wollen wir eigentlich dem Herrn begegnen? Und wie erleben wir das heute als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind? Ja, wo erleben wir das, dass er in unser Leben hineinspricht, dass wir ihm wirklich begegnen, dass wir ihm nahe sind und für ihn leben? Eigentlich ist das unser Thema heute und auch das Thema dieses Bibeltextes. Es hat viel damit zu tun, dass wir unser Leben ganz Gott zur Verfügung stellen. Und dann werden wir das immer wieder erleben, dass Gott, dann wird es nicht langweilig. Dann kommt eine Dynamik in unser Glaubensleben, wenn unser Leben wirklich ganz ihm gehört. Paulus sagt, stell dein Leben Gott zur Verfügung. Und wenn es um so eine wichtige Entscheidung in meinem Leben geht, ist die Frage, was motiviert mich eigentlich? Es gibt kein Verhalten, das unmotiviert ist. Also jegliches Verhalten ist motiviert. Und hier ist die Frage, was motiviert uns, unser Leben so ganz Gott zur Verfügung zu stellen? Und ich behaupte, dass diese Entscheidung ja alles verändert. Also ob ich für Gott lebe oder ob ich für mich selbst lebe. Das ist ein Riesenunterschied. Und das wird man irgendwie auch irgendwann sehen. Das hinterlässt Spuren. Und der Bibeltext gibt uns die Antwort, die Motivation kommt durch die Erfahrung der Liebe Gottes. Nicht aus dem schlechten Gewissen heraus, nicht weil wir Druck bekommen haben, nicht aus den Geboten heraus oder aus dem Gesetz, sondern aus der Erfahrung der Liebe Gottes. Ich habe euch vor Augen geführt, sagt Paulus, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und wir brauchen diesen Impuls der Offenbarung Gottes, dass wir erkennen, wie groß seine Liebe ist für uns. Ganz persönlich. Mit unserer Liebe und unserer Hingabe ist es ja nicht weit her. Wenn wir auf uns schauen, wie stark wir ihn lieben oder wie hingegeben wir sind, dann werden wir immer an den Punkt kommen, wo wir irgendwann frustriert sind, ja, weil wir sagen, das ist, oh, ja, da war ich nicht treu und so, ich bin nicht mit ganzem Herzen dabei oder wie auch immer. Hosea drückt es so aus, eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der früh morgens vergeht. Also das ist wie kalter Kaffee. Ja? Da ist nicht viel dahinter. Ja? Unsere Bekenntnisse und unser, wenn wir auf uns schauen, dann sind wir frustriert. Dann werden wir frustriert. Und es ist wichtig zu verstehen, dass die Liebe ihren Ursprung in Gott hat. Johannes schreibt das in 1. Johannes 4, die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und deshalb ist das auch eine wichtige Frage: Was hast du verstanden über Gott und über seine Liebe? Was haben wir verstanden davon? Das hat eine Auswirkung. Ich denke, es beginnt mit dieser Erkenntnis, mit dieser Erfahrung. Und natürlich erleben wir das alle unterschiedlich, auch unterschiedlich intensiv. Aber daran entzündet sich unsere Liebe zu ihm, dass wir verstanden haben, was er für uns getan hat. Und so ist das auch immer wieder neu. Paulus sagt, ich habe euch vor Augen geführt, und er meint damit die ersten 11 Kapitel im Römerbrief. Eigentlich hätten wir die jetzt lesen müssen, aber das hätte ein bisschen zu lange gedauert. Also er hat 11 Kapitel dafür verwandt, um zu zeigen, wie hoffnungslos wir verloren sind, wie aussichtslos es war, wie weit wir von Gott weg waren, und dass Gott dann aus lauter Güte und Gnade in unser Leben gekommen ist. Der Lohn für die Sünde ist der Tod, aber Gottes Geschenk ist das ewige Leben in Jesus Christus. Unverständlich, unglaublich, was Gott aus Liebe zu uns getan hat. Allein seine Gnade. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir diese Offenbarung bekommen haben, wenn wir diese Begegnung mit dem Herrn haben und merken, dass wir nichts dazu tun können, dass es seine Gnade ist, die uns liebt und die uns annimmt, so wie wir sind, ohne Versprechen, dass wir auf ewig treu sein werden, was wir nicht können. Wenn wir das verstanden haben, wie unverdient seine Gnade ist, das setzt etwas frei. Da kommt Dynamik in unser Leben. Ich schaue meiner Frau zur Liebe ab und zu mal Liebesfilme mit ihr. Und ich habe da so eine schlechte Angewohnheit. Ich sage ihr immer schon am Anfang, wie es ausgeht. Also nach den ersten paar Minuten erkläre ich ihr diesen Liebesfilm, und das ärgert sie. Sie mag das gar nicht. Ja? Aber ich kann der Versuchung kaum widerstehen. Und dann passiert es am Ende, obwohl ich mich vorher so ein bisschen darüber lustig gemacht habe, wenn dann das Happy End kommt, dann bin ich emotional so berührt, dass ich feuchte Augen kriege. Und das darf ich natürlich meiner Frau nicht zeigen, ja, weil dann spottet sie über mich. Aber sie weiß das längst, ja, dass ich da so schnell... woher kommt das, obwohl wir wissen, dass das ja alles nur gespielt ist, ja, dass wir uns so emotional berühren lassen, weil unser Gefühl zwischen Fiktion und Realität nicht unterscheiden kann. Ja, wir können so einen Film sehen und können Rotz und Wasser heulen, obwohl wir wissen, das ist nur gespielt, das ist ja gar nicht echt. Und um wie viel mehr passiert das im richtigen Leben, wenn das zusammenkommt, was zusammengehört? Also Liebe beruht immer auf Gegenseitigkeit. Und wir wissen, wie schmerzhaft es ist, wenn Liebe nicht erwidert wird, wenn etwas auseinandergeht oder zerbricht, wenn etwas scheitert, wie furchtbar das ist. Und wie schön es ist, wenn Dinge zusammenkommen, die zusammengehören. Wir investieren manchmal Liebe in eine Person oder in eine Sache, und es wird nicht erwidert. Und irgendwann können wir nicht mehr, dann schaffen wir das nicht mehr, dann sind wir am Ende, dann hören wir auf zu lieben. Ja, und Gott liebt und liebt und liebt, und er hört nie auf zu lieben. Und natürlich wartet er darauf, dass wir endlich Ja sagen. Er sehnt sich danach. Die Liebe Gottes sucht ihre Erfüllung in unserer Hingabe an ihn. Das ist Gottes größte Sehnsucht. Es ist die größte Liebesgeschichte der Welt. Und vielleicht sollten wir das insgesamt romantischer sehen. Paulus sagt, die einzig angemessene Antwort, also es gibt da eine Logik, ja, Gott hat alles gegeben, er gab seinen Sohn, er starb für uns. Er hätte nicht mehr tun können. Völlige Hingabe, alles auf eine Karte gesetzt. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Eigentlich logisch. Gott wartet auf dieses Jahr. Und ich sage auch nicht zu meiner Frau, du, ich liebe dich nur sonntags. Ja, weil manche Männer machen das so, weil sie dann ein bisschen Zeit haben für ihre Frauen. Sonst haben die nicht viel miteinander zu tun oder so. Oder ich liebe dich nur halb, oder ich liebe dich nur so, ne, 80% oder so. Können wir denken, das ist ja schon viel. einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und Paulus meint, unsere ganze menschliche Existenz, alles, was meine Person ausmacht, wir würden vielleicht heute sagen, mit Haut und Haar. Und das ist so wichtig, er muss nicht extra einzelne Lebensbereiche benennen, sondern es geht um unser ganzes Leben. Die Gefahr besteht, wenn wir über diese Themen sprechen, über Hingabe, dann denken wir oft so an unser Inneres, also so an Herzensfrömmigkeit oder an unsere Seele oder irgendwie so, was mit unseren Gefühlen zu tun haben. Und es fällt uns nicht schwer im Gottesdienst, wenn wir diese Gemeinschaft erleben, wenn wir zusammen Abendmahl feiern, wenn wir Lobpreis machen und diese wunderschönen Lieder zusammen singen. Ja, das ist leicht, da fällt es uns nicht schwer zu sagen, Herr, hier ist mein Leben, ja, und ich gehöre dir ganz. Aber am Montag, dann machen wir doch wieder unser Ding. Da ist dann die Erdanziehungskraft so groß, dass wir unseren alten Gewohnheiten folgen. Und das passt jetzt auch zu dem Bild vom Opfer. Ich finde, das hilft uns ganz gut, das zu verstehen. Paulus sagt, und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Und das ist ja aus dem Alten Testament entliehen, diese Praxis des Opferns, eigentlich ein starkes Bild. Das Opfer wurde in den Tempel gebracht, es wurde auf den Altar gelegt, verbrannt, verwendet, weggegeben. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, es mitzubringen und dann wieder mit nach Hause zu nehmen. Sondern es war klar, Opfer bedeutet weggegeben an Gott. Und so bedeutet es ja auch, unser Leben ist weggegeben an Gott. Wir haben uns Gott überlassen. Der Unterschied ist, es ist ein lebendiges Opfer, es ist kein Todesopfer. Das ist eigentlich schön. Also wir sind immer wieder ein lebendiges Opfer für Gott, aber trotzdem ist es ein Bild für diese Ganzhingabe, an Gott weggegeben, immer wieder neu an Gott weggegeben. Und das Problem dieses lebendigen Opfers ist natürlich auch, es kann wieder vom Altar runterklettern. Also eigentlich müsste man uns da festbinden sozusagen. Oder wir müssten immer wieder bereit sein, uns das vorzustellen. Und das müsste Auswirkungen haben auf unser Leben, dass wir sagen, ja, ich bin geopfert. Ich bin weggegeben an Gott. Und das Interessante ist, dass es hier in einer Zeitform steht, die zum Ausdruck bringt, dass es nicht das Ziel ist, irgendwann ganz hingegeben zu sein, sondern die Voraussetzung für ein erfülltes Leben, für ein Leben mit Gott. Und viele denken, und wahrscheinlich auch einige von euch, sie sagen, naja, ich bin auch nicht so ganz hingegeben, ja, da gibt es noch zu viele Probleme in meinem Leben, noch zu viele Sünden und noch zu viele Schwächen oder Untreue oder wie auch immer. Also so ganz hingegeben bin ich nicht. Ja, wenn ich jetzt, ich mache das nicht, wenn ich fragen würde, wer ist so ganz hingegeben, ja, dann würden wahrscheinlich die Hände nur so zögerlich hochgehen und einige würden sagen, ja, ich bin so ganz hingegeben und die anderen, ah, das kann ich, weiß nicht, ob ich das so sagen kann, wir sind ja alle so demütig. Aber ich glaube, das hilft uns nicht, weil es auch die falsche Vorstellung ist. Also wir denken, dass wir irgendwann mal so weit sind, oder hoffen, dass wir irgendwann mal so weit sind, dass wir Gott ganz hingegeben sind. Und wie gesagt, das hilft uns nicht, weil es auch falsch ist, sondern es ist die Voraussetzung für unser Glaubensleben. Das heißt, wir kommen gleich dazu, das heißt nicht, dass wir alles richtig machen, aber es ist eine Grundsatzentscheidung, die du treffen musst für dein Leben. Mein Leben gehört nicht mehr mir selbst, sondern es gehört dem Herrn. Ich habe mich weggegeben an ihn. Sonst wird das nicht funktionieren mit deinem Christsein. Es wird nicht funktionieren mit deiner Nachfolge. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich jetzt alles richtig mache. Ihr denkt vielleicht, wenn man darüber spricht, muss man ja schon ziemlich weit sein, aber ich bin mir da überhaupt nicht sicher, ob ich da weiter bin als ihr. Und für mich sind zwei Dinge wichtig. Als ich das verstanden habe, ich habe auch früher so gedacht. Und irgendwann habe ich das verstanden, dass es eine einmalige Entscheidung ist, die ich treffen muss. So wie auch in meiner Ehe. Ja, man tritt ja auch vor den Traualtar und sagt, ich hoffe, dass ich irgendwann mal so ganz dein Ehemann bin. Sondern man sagt, ich gehe mit dir durch dick und dünn, in guten und in schweren Zeiten, ich stehe zu dir und du bist die einzige Frau, die ich liebe, es gibt sonst keine andere und umgekehrt. Und dann muss man das trotzdem lernen, dieses Versprechen in den Alltag zu übertragen und umzusetzen. Also das sind mir zwei Punkte an der Stelle wichtig. Dass wir diese Entscheidung, dass mein Leben Gott gehört, auf alle unsere Lebensbereiche übertragen und uns die Frage stellen, was bedeutet das in meinem Umgang mit in der Familie, mit meinem Geld, mit meiner Sexualität? Was bedeutet es für meine Arbeit, dass Jesus der Herr ist? Ich weiß noch, wie wir damals als junge Familie große Schwierigkeiten hatten mit unseren Finanzen. Meistens liegt das daran, dass man mehr ausgibt, als man einnimmt. Das ist meistens das Problem, wenn man Probleme mit dem Geld hat. Wir haben das nicht hingekriegt. Und ich wollte, dass Jesus der Herr über mein Geld wird. Das ist jetzt so ein unverfängliches Beispiel. Und habe das immer wieder ihm hingelegt. Und tatsächlich, Gott hat das geschenkt. Weil da war so viel Streitigkeiten, Konflikte und so weiter. Und das war furchtbar. Und als Gott da Frieden reingeschenkt hat, als das dann wirklich sozusagen unter seine Herrschaft kam, wie wir mit unserem Geld umgehen und dass das ja alles ihm gehört und dass er uns dabei hilft, das ist ja wunderbar, was er uns anbietet, dass er uns in alle unsere Lebensbereiche Frieden hineingibt, wenn wir sie ihm unterordnen. So, also das ist das eine. Ich möchte diese Herrschaft, also diese Entscheidung, die ich getroffen habe, die soll in allen Bereichen sichtbar werden. Und das andere ist, das ist der zweite Punkt, dass ich mich korrigieren lasse, dass ich mich erinnern lasse von Gott, da wo ich wieder mal mein eigenes Ding mache, wo ich dann vorangehe und initiativ bin. Vielleicht nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bei uns zu Hause, also meine Frau kann bis heute nicht verstehen, dass ich eine ganze Tafel Schokolade alleine und auf einmal essen kann. Ja, also innerhalb von wenigen Minuten kann ich diese Tafel Schokolade essen. Da hat sie kein Verständnis für. Sie isst immer nur so ein Stückchen und das reicht ihr dann. Ne? Sind da sehr verschieden. Und dann sagt sie, hey Freundchen, ne, ich will nicht, dass du so ungesund, ne? Sie hat dann immer gute Argumente. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, ist dann so ein Konfliktpunkt. Und das ist ja in der Ehe so. Ich weiß nicht, wie die verheiratet sind, wie ihr das erlebt, wie ihr da miteinander umgeht, das sind vielleicht auch andere Themen, aber dass man aufeinander hört, dass man sich etwas sagen lässt von dem Partner und dass man, also bei uns sieht das dann so aus, dass ich dann nur eine halbe Tafel Schokolade esse oder so. Also es ist immer noch eine Spannung da drin, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber mir ist das ganz klar, das ist ja auch biblisch, Paulus sagt, der Mann gehört nicht mehr sich selbst, sondern er gehört der Frau. Das steht ja in der Bibel. Und die Frau gehört nicht mehr sich selbst, sondern sie gehört dem Mann. Also wenn ich das ernst nehme, dann akzeptiere ich, dass der andere, dass Gott mir den geschenkt hat, auch um mich zu korrigieren. Und ich bin bereit, mich unterzuordnen. Und das ist ein wunderbares Bild auch für meine Beziehung zu Gott. Und das meine ich damit, dass Gott sagen kann, hey, wir hatten doch einen Deal, ja, wir hatten doch eine Vereinbarung, du gehörst doch mir. Also es ist so, als ob er so von hinten kommt, mir auf die Schulter klopft und sagt, ja und ich, ja Mensch, ne, stimmt, ich bin da wieder meine eigenen Wege gegangen. Ich war da wieder zu schnell und dachte wieder, ne, ich könnte das und schaffe das ohne dich und so weiter und treffe meine Entscheidungen ohne ihn. Und er will doch so gerne mit beteiligt werden, in unseren Alltag hineinkommen. Und das soll doch relevant werden, dass Jesus der Herr unseres Lebens ist. Das soll doch sichtbar werden, nicht nur am Sonntag, sondern in unserem Alltag, in unserem ganz normalen Leben, dass wir ihn da mit hineinnehmen. Oswald Chambers hat mal gesagt, den Anspruch auf mein Recht, auf mich selbst, an Gott abzugeben. Also darum geht es, den Anspruch auf mein Recht, auf mich selbst, an Gott abzugeben. Muss man vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken. Und dann kommt zusammen, was zusammengehört. Paulus sagt, das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Also nicht Sonntagmorgens hier um 10:30 in der Limburger Straße, sondern der wahre Gottesdienst, ganz normal in unserem Alltag, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, weggegeben an Gott. Den Anspruch auf mein Recht, auf mich selbst, an Gott abgeben. Das ist der erste Vers. Und ich werde nachher am Ende, wir kommen jetzt zum zweiten Vers, ich werde nachher ein Gebet anbieten. Ich habe diesen Bibeltext als Gebet formuliert, wo wir das dem Herrn einfach nochmal sagen können. dass wir das wollen. Und ich bin der Überzeugung, dass viele von euch das schon getan haben. Aber vielleicht ist es doch ein bisschen untergegangen. Und es ist schön, wenn wir das nochmal so bekennen und sagen, Herr, das will ich eigentlich. Du hast alles für mich gegeben und ich will auch mein Leben dir ganz zur Verfügung stellen. Und ich danke dir, dass ich dir nicht versprechen muss, dass ich ab sofort alles richtig mache und dass ich perfekt bin. Danke, dass du mich erinnerst. Danke, dass du mir hilfst, das in alle meine Lebensbereiche zu übertragen. Und das ist ein Weg. Und das ist auch der Unterschied zu dem zweiten Vers. Ich lese ihn nochmal vor. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der Hauptunterschied zu Vers 1 ist, dass dieser zweite Vers in einer Zeitform steht, die bedeutet immer wieder aufs Neue oder jeden Tag aufs Neue. Im ersten Vers haben wir gesagt, das ist eine einmalige Entscheidung, die ich treffen muss. Gehört mein Leben mir selbst oder gehört es Gott? Und hier im zweiten Vers geht es darum, dass wir jeden Tag neu diese Entscheidung treffen müssen, uns nicht dieser Welt gleichzustellen und unser Denken durch ihn erneuern lassen. Der erste Teil, lebt nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Oder Luther übersetzt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Oder nehmt nicht die Gestalt dieser Welt an. Hier steht im Griechischen das Wort Schema, das Schemata, also ne, da kommt unser Wort Schema her. Wir könnten sagen, lasst euch nicht in das Schema dieser Welt pressen. Und mit Welt meint Paulus natürlich nicht die schöne Natur, die wir genießen dürfen. Er meint auch nicht die Menschen, die nicht an Gott glauben, mit denen wir ja tagtäglich zu tun haben. Und er sendet uns ja in die Welt, er sendet uns zu diesen Menschen. Nein, es geht um den Geist dieser Welt oder die Denkweise, die Werte, die Selbstbezogenheit, der Stolz des Menschen. Johannes schreibt, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Und wir spüren das alle. Mir ist das ganz klar, dass die Welt nach uns greift, an allen Ecken und Enden. Durch den ganzen Tag hindurch greift diese Welt nach uns und möchte unser Denken beeinflussen, unsere Werte beeinflussen. Und Johannes schreibt, was diese Welt prägt. Also da ist die Unzufriedenheit des Menschen, die Gier des selbstsüchtigen Menschen, dass man nicht zufrieden ist, dass man immer mehr will, dass man nur um sich selbst sich dreht. Er spricht über das Leben nach Lustbefriedigung, also dass wir den Versuchungen nachgeben, weil wir denken, wir brauchen das und müssen das haben, Begierde oder begehrliche Blicke und so weiter. Er spricht über Prahlen mit Macht und Besitz, also dass wir so leistungsorientiert sind und es uns so wichtig ist, was andere über uns denken und wie andere Menschen uns sehen und dass wir dieses Bild nach außen alles tun, um dieses Bild, ein gutes Bild abzugeben und so weiter. Ich könnte lange über dieses Thema sprechen. Ich gehe davon aus, dass wir das alle kennen. Das hat mit uns zu tun. Das sind die Maßstäbe dieser Welt. Und wir müssen uns jeden Tag neu entscheiden, was wir zulassen und wie wir uns schützen können. Und unsere Gedanken von Gott her erneuern lassen durch sein Wort. Und ich ermutige dazu, dass wir einfach mal so unseren Alltag durchforsten, nochmal neu. Ich muss das immer wieder tun. Also ich weiß nicht, dann habe ich meine YouTube-Videos habe ich dann ausgeschaltet, also ich kriege die irgendwie gar nicht mehr. Ja, ich muss dann immer ganz bewusst suchen, ne? Diese Algorithmen, die habe ich sozusagen, die habe ich gekappt, ja, weil mir sonst immer diese Sachen angeboten werden. Ich bin dann ihr müsst das nicht genauso machen, ne? Ihr müsst nur gucken, was sind die Versuchungen für euch und was blockiert euch? Ja, oder ich bin dann aus Instagram raus, ich versuche dann immer, mich das irgendwie so abzuschneiden, dass es gar nicht an mich rankommt, weil ich merke, oh, das ist auch interessant und so weiter. Ne, der Umgang mit unserem Smartphone, ich weiß nicht, wer sein Smartphone mit ans Bett nimmt und da noch abends noch Nachrichten guckt und morgen schon wieder und keine Ahnung. Also ich will nicht gesetzlich werden, aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr mal so euren Alltag durchforstet. Was lasst ihr denn alles zu, was eure Gedanken füllen darf? Ich habe da so eine schöne Geschichte aus Kasachstan, die erzähle ich euch kurz. Wir haben da einen Hirten kennengelernt, Eidkasse heißt der, so ein alter Kasache. Dem hat sein Vater, der war Imam, und als der auf dem Sterbebett lag, hat er zu seinem Sohn Eidkasse gesagt, er soll mal das Neue Testament lesen. Und dann hat er das gelesen und ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und er hat so ein paar hundert Schafe da mitten in der Steppe Kasachstans. Und die nächste Gemeinde ist 200 Kilometer entfernt. Der kann gar nicht jeden Sonntag da in den Gottesdienst gehen. Wenn der mal seine Schafe verlässt, dann hat er mir erzählt, sagt der Herr, pass auf meine Schafe auf. Und ne, dann stellt er sich an die Straße so per Anhalter und dann wird er mitgenommen in die nächste Stadt. Und wenn wir kommen, weil wir uns kennengelernt haben, dann weiß er schon, wir kommen. Und dann kommt er da auch hin. Und ich fragte ihn, wie er denn so seinen Glauben lebt da in der Steppe, wenn er keine Gemeinschaft mit anderen Christen hat. Und dann hat er gesagt, ich gebe meine Freude an die Schafe weiter. Und ich fand ich so schön, ja, wenn also unsere Pastoren oder Hirten die Freude an die Schafe weitergeben, da möchte ich auch gern Schaf sein. Ja, das ist wirklich toll. Also es ist immer sehr schön, diesen Mann zu treffen. Und dann, was ich eigentlich erzählen wollte, wir saßen dann mal so in der Runde, unser Optikerteam, ungefähr so 12 Leute. Und er war da, besuchte uns in der Mittagspause. Und unsere Leute haben alle auf ihr Smartphone geschaut und ihre WhatsApp gecheckt und so weiter. Und ne, so, alle guckten nach unten und er saß da so. Und ich merkte das dann und habe mich bei ihm entschuldigt und gesagt, du Eidkasse, tut mir leid, ne, wir haben gar keine Aufmerksamkeit hier für dich. Und dann sagte er, ach, es wäre nicht so schlimm. Er würde nur sehen, wir würden alle nach unten gucken. Er würde immer nach oben gucken. Das hat er wörtlich so gesagt. Also wir gucken alle nach unten, aber er guckt immer nach oben. Und ich kann euch sagen, ist natürlich in der Steppe auch leichter, ne? Ist klar, ne? Da hat er nicht so viel, der hat auch nur so ein altes Nokia, ne? So ein Klapphandy, also da ist nicht viel zu gucken. Wenn der in der Steppe ist und immer nach oben guckt, das heißt, er ist immer mit dem Herrn verbunden, der ist immer im Gebet. Und das spürt man so einem Menschen an, könnt ihr glauben. Ich habe gestern auch so einen Menschen wieder kennengelernt, der so eng mit dem Herrn ist und so im Gebet. Da bin ich immer ganz neidisch und denke, ja, das, so soll es sein. Und ich möchte euch das nur so mitgeben, diese Geschichte, zu diesem Thema. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Schaut nicht so viel nach unten. Schaut mehr nach oben. Schaut, wie ihr euer Denken erneuern könnt. Und das sagt Paulus hier, wir müssen unser Denken erneuern. Wir sind neue Kreaturen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Christus lebt in uns. Wir müssen uns nach ihm ausrichten. Und du bist selbstverantwortlich, das macht der Herr nicht für dich. Du bist selbstverantwortlich, wie du deinen Tag strukturierst und wie du ihn gestaltest und was du mit deiner freien Zeit machst und wie du dein Denken erneuern kannst. Und wir kennen alle Psalm 1, ja, wohl dem, der... Wie fängt es an? Danke. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und so weiter, sondern ist gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen und bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Also wenn unsere Blätter anfangen zu verwelken, welk zu werden, dann merken wir, da stimmt was nicht. Wenn die Freude fehlt, dann merken wir, das stimmt was nicht. Ja? Wenn der Groll uns übermannt, dann merken wir, da stimmt was nicht. Bleib gepflanzt an den Wasserbächen, damit du Nahrung bekommst, damit du verändert werden kannst, damit du Frucht bringst, damit du ein Segen bist für andere und andere es genießen, mit dir zusammen zu sein. Kennt ihr so Leute? Ich habe so Leute, wenn ich mit denen zusammen bin, das ist immer ein Segen, weil die einfach mit dem Herrn bin und ich werde da immer so ermutigt, alleine nur mit ihnen zusammen zu sein. Und dann gibt es so Leute, die sind nur negativ, die kosten mich so viel Kraft. Also ich will das auch, ne, das lässt sich nicht immer so glatt trennen. Ja? Also auch die geistlichen Menschen sind nicht immer gut drauf und die negativ sind, das ist auch nicht immer alles schlecht, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber so Menschen, die am Wasser gepflanzt sind, die wirklich von dieser Kraft Gottes Leben, das sind Menschen, von denen kannst du sozusagen essen, von denen kannst du Nahrung bekommen, von denen wirst du, das sind Leute, die dich ermutigen, das sind Leute, die dankbar sind, das sind Leute, die nach oben schauen und die nicht nach unten schauen. Wenn du zu viel nach unten schaust, hast du nichts zu geben. Dann werden erst die Blätter welk und die Frucht fehlt auch in deinem Leben. Schau auf Jesus. Lass dein Denken erneuern. Das ist deine Verantwortung. Das sieht bei jedem von uns anders aus. Wie wir mit den Medien umgehen, wie wir mit den Informationen umgehen, welche Rolle Gottes Wort in meinem Leben spielt. Mach Schritte. Ich weiß, dass sich vielleicht ab heute nicht alles ändert, aber fang an und geh Schritte. Und dann passiert, und da komme ich zum Schluss, dann passiert dieses Wunderbare, was Paulus sagt, damit ihr verändert werdet. Und das steht hier im Passiv, hier wird das richtig übersetzt. Wir werden verändert, wir verändern uns nicht selbst. Keiner von uns kann sich selbst verändern. Das ist wirklich die Krux. Wir kriegen uns nicht verändert. Und wir haben so nötig, dass wir, keiner kann so bleiben, wie er ist. Wir müssen verändert werden. Und er verändert uns, wenn unser Leben ihm gehört. Und wenn wir uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, sondern unser Denken erneuern lassen, dann geschieht die Veränderung. Und hier steht dieses wundervolle Wort Metamorphose, das wir alle aus dem Biologieunterricht kennen, wenn aus der Raupe ein Schmetterling wird. Das passiert, aus der hässlichen Raupe wird ein Schmetterling. Also die Raupe ist nicht hässlich, glaube ich, ne? Aber aus uns hässlichen Menschen und den hässlichen Charaktereigenschaften und so weiter, worunter andere auch leiden, verändert der Herr. Und so wie er Mose verändert hat, wie er ja, aus dem jähzornigen Menschen wurde ein sanftmütiger Mensch und so weiter. Viele Beispiele, wenn Gott in unser Leben kommt und uns verändert. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir auch. Und ich habe das jetzt mal als Gebet. Ich bitte mal die Technik, dass sie die zweite Folie einblendet. Und ich habe einfach das ist der gleiche Bibeltext. Den habe ich einfach nur als Bekenntnis formuliert und du kannst dort deinen Namen einsetzen. Wenn du heute Morgen sagst, ich möchte das dem Herrn nochmal sagen, dass mein Leben nicht mir gehört, sondern dass es ihm gehört und dass ich mich nach ihm richten will und mich nicht nach den Maßstäben der Welt richten will, dann bitte ich dich, dass du das laut mitbetest und dass du deinen Namen da einsetzt. Und vielleicht ist auch jemand hier, der noch keine Entscheidung für ein Leben mit Gott getroffen hat. Den lade ich auch ganz herzlich ein, zu Jesus zu kommen. Jesus lädt dich ein. Er steht vor der Tür und klopft an. Er möchte so gerne eingeladen werden, aber er ist höflich. Er bricht nicht in dein Leben ein, ob du willst oder nicht. Er hat alle Macht. Und vor allen Dingen ist er der, der deine Sünden vergibt und der dir neues Leben schenkt. Und wenn er an deiner Tür anklopft, dann mach die Tür auf und lade ihn ein. Und dann hast du Gemeinschaft mit ihm. Lebensgemeinschaft, dann wird er mit dir essen, also ein Beispiel dafür, dass er, ne, das ist ja im Orient und im Orientalischen nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern es ist viel mehr Gemeinschaft, das ist viel mehr Begegnung und Nähe, also Jesus kommt in unser Leben hinein und er sitzt mit uns am Tisch sozusagen, er ist in unserem Alltag, er lebt in uns und ich, wenn das für dich heute, wenn du merkst, dass er an deine Tür anklopft, dann mach die Tür auf. Und dann kannst du dieses Gebet auch so mitbeten und dein Leben Jesus anvertrauen. Wir beten das. Also jeder, der das bekennen möchte, der kann das jetzt mit bekennen und seinen Namen einsetzen. Weil Gott so viel Erbarmen mit mir gehabt hat, stelle ich, Markus, mein ganzes Leben ihm zur Verfügung. Ich bringe mich Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer, an dem er Freude hat. Das soll für mich der eigentliche Gottesdienst sein. Ich will mich nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen. Ich will lernen, in einer neuen Weise zu denken, damit ich verändert werde. Dann kann ich immer besser beurteilen, was Gottes Wille ist und woran er Freude hat. Ja, lieber Herr, ich danke dir ganz herzlich für dein Wort. Danke, dass du uns auch heute wieder eingeladen hast. Und du hast alles für uns gegeben. Deine Liebe ist so groß und so unbegreiflich. Danke, Herr, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Und du sehnst dich danach, dass wir auch ein volles Ja zu dir haben. Und ich danke dir jetzt für jeden, der dieses Bekenntnis mitgesprochen hat. Und ich bitte dich, dass du ihn erfüllst mit deinem Heiligen Geist und mit der Kraft und mit der Freude und der Liebe. Und dass du ganz konkret hilfst, Schritte zu gehen in die richtige Richtung, Dinge aus unserem Leben auszuschließen, zu verzichten und uns nicht ablenken zu lassen und wirklich gute Dinge in unser Leben hineinzubringen, die dich ehren, die dir gefallen, Herr, die nach deinem, die deinem Willen entsprechen. Das bitte ich dich in Jesu Namen. Hab herzlichen Dank dafür. Amen. Amen. Ja,